Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute mit in eine Welt, die nach Katalogen riecht, nach Stadionluft, nach Tankstelle, nach Kneipenrauch und nach all den Dingen, die Fußball zu einem Lebensgefühl machen. Mein Gast ist heute der Autor Sascha Kurzrock, dessen neues Buch Der Zauber des heiligen Rasens eine wunderbare und einzigartige Zeitreise durch die Fan- und Alltagskultur der 70er bis 90er Jahre ist. Wir sprechen über Sammelleidenschaft, über Orte voller Erinnerungen, eine Kindheit auf dem Land, Fußball als Identität und darüber, warum manche Gegenstände für immer bleiben. Viel Freude beim Zuhören und herzlich willkommen, Sascha.
Hallo, vielen Dank, dass ich wieder mal bei dir sein darf. Dankeschön.
Ich habe zu danken. Ich glaube, das ist das dritte Mal, dass wir beide uns hier im Podcast hören. Und nun wird vielleicht ein Teil der Hörerinnen und Hörer die Gespräche schon gehört haben, ein anderer Teil noch nicht. Vielleicht machen wir es so ganz kurz. Was sollten die Hörerinnen und Hörer über dich, Sascha, wissen?
Ich bin 45 Jahre alt. Ich bin Haupt- und Realschullehrer in Nordhessen, in Homberg-Efze. Ich wohne im wunderschönen Göttingen, also in Südniedersachsen. Das ist meine Wahlheimat. Ich habe früher mal Handball gespielt. Das ist aber schon eine ganze Zeit lang her. Das Thema hast du aber immer mal wieder aufgegriffen in den letzten Podcasts. Deswegen dachte ich ja wenigstens mal. Aber meine Leidenschaft ist eigentlich immer der Fußball gewesen und das ist einer von vielen Gründen, warum ich Bücher über Fußball schreibe und nicht über Handball. Und du sagtest anfangs, hast du mich dankbarerweise als Autor vorgestellt, aber ich sehe mich mehr so als Hobbyschreiber. Als Autor müsste das, glaube ich, für mich so sein, dass ich das hauptberuflich mache und das A, mache ich das nicht und B, habe ich das auch nicht vor.
Das verstehe ich sehr gut, aber deine Entwicklung ist ja sehr beeindruckend. Wir haben zunächst über 11km.de gesprochen. Das ist dein Fußballreiseblog, den auch die 11 Freunde aufgegriffen haben und der ja in einer eindrucksvollen Qualität, sowohl was die Texte angeht, als auch die Bilder, die wunderbaren Orte des Fußballs beschreibt. Und dann hast du daraus dein erstes Buch verfasst. Es gab rund um die EM 2024 dann dein zweites Buch. Und ja, also man merkt, dass du fühlst dich wohl, weil das war relativ, so hatte ich zumindest das Gefühl, relativ zeitnah, das zweite Buch. Wie zufrieden bist du mit den beiden ersten Buchprojekten, wie die gelaufen sind? Ich glaube, das war eine sehr, sehr tolle und große Resonanz.
Ja, also ich bin sehr zufrieden mit beiden Büchern. Das erste Buch, also Fußball, eine Deutschlandreise, musste mittlerweile nachgedruckt werden. Das heißt, es ist weit über 1000 Mal verkauft worden. Und das ist für einen Hobbyschreiber, ist das wirklich eine ganz, ganz gute Quote. Von dem zweiten, Deutschlandreise, Europameisterschaft 2024, das war natürlich so ein bisschen zeitlich begrenzter, weil das auf die EM, also es war eigentlich mehr oder weniger auf die EM beschränkt, aber das ist ein Fußballreiseführer. Da geht es eben um diese 10 EM-Austragungsorte. Der hat auch nach wie vor noch Aktualität und Relevanz. Also wer sich den noch kaufen möchte, der kann das gerne machen, wenn er nach Stuttgart, München oder ins Ruhrgebiet fährt. Da findet er auch noch viele andere Tipps, die er nach wie vor nutzen kann. Und da habe ich keine Verkaufszahlen beim letzten. Das war aber halt jetzt nicht ganz so zahlenmäßig erfolgreich wie das erste Buch, weil es natürlich klar ist, das war vor der Europameisterschaft relevant. Und da muss man dazu sagen, die Europameisterschaft hatte jetzt nicht so diesen Glanz, den zum Beispiel die WM 2006 hatte, wo gefühlt alle eskaliert sind und Deutschland auf einmal zu einem freundlichen und Land wurde. Lauter Philanthropen, es war ganz fantastisch. Also, so war die EM 2024 nicht. Da muss man natürlich auch dann nochmal Julian Nagelsmann einen Vorwurf machen, dass das im Viertelfinale rausging. Das hätte sonst ansonsten natürlich auch nochmal dazu beigetragen, dass vielleicht noch ein paar Bücher mehr abgesetzt worden wären. Aber um die Frage jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, ich bin sehr zufrieden mit beiden Projekten, insbesondere das erste Buch. Da kamen viele Texte drin vor, die in dem Blog schon erschienen sind und theoretisch kann man viele Texte halt online lesen, ohne das Buch kaufen zu müssen. Und was man immer ja nicht sieht, dass da halt immer wahnsinnig viel raus entsteht. Also ganz viele Kontakte. Mich haben Leute angeschrieben. Ich war zum Beispiel in Eisenhüttenstadt, wo ich sonst nie hingekommen wäre, weil mich der gute Mann heißt Frank, weil er mich angeschrieben hat und hat gesagt, hier, wir haben auch viel zu bieten. Und dann war ich 2-3 Tage in Eisenhüttenstadt, habe das mal kennengelernt. Das ist ein Beispiel von vielen. Ich habe einen tollen Kontakt nach Freiburg, den ich vorher nicht hatte und so weiter und so fort. Also wir haben mittlerweile, also wir bedeutet, weil ich ja immer mit meiner Frau fahre oder meine Frau fährt mit mir, wir haben da ziemlich viele Kontakte und sowas entsteht ja auch alles und das darf man nicht vergessen, das ist eigentlich der größte Wert an der ganzen Sache.
Eisenhüttenstadt, was hast du für Eindrücke mitgenommen?
Es gibt noch einen, also das ist gar nicht so einfach. Also erstmal dieses Stadion, ich glaube an der Waldstraße oder Waldanlage, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, das finde ich super, das ist das in Eisenhüttenstadt, wo auch Stahl-Eisenhüttenstadt gespielt hat, auch mal kurze Zeit international. Und dann war ich noch in Fürstenberg, das ist ein mittlerweile eingemeindeter Teil von Eisenhüttenstadt und die haben da fantastische Anlagen, also unglaublich. Also was weiß ich, ich glaube die von Fürstenberg, ich glaube da gibt es 7 oder 8 Plätze, wenn das reicht. Und Fürstenberg und Eisenhüttenstadt, die haben fusioniert noch mit einem dritten Verein und die haben und auch in Eisenhüttenstadt, die Anlage ist riesengroß, also auch mit zig Trainingsplätzen und so, aber so viele Mannschaften gibt's da gar nicht. Insofern, ich glaube, da würden sich viele die Finger nachlecken, diese Trainingsmöglichkeiten zu haben. Aber was da eben halt auch eine Rolle spielt, und das ist für mich halt immer ganz interessant, also eins meiner beiden Fächer ist Politik, die ich unterrichte, und Eisenhüttenstadt ist, also die haben einen unheimlichen Abbau von Wohnungen in den letzten Jahren erleben müssen, also natürlich ist das oftmals so, gestern war ich jetzt in Riesa, habe ich dann auch mal ein bisschen recherchiert, die haben auch den Bevölkerungsrückgang von 50.000 seit der Wende auf mittlerweile 30.000 in Eisenhüttenstadt, war das auch nicht unerheblich und das sind halt immer so diese Randerscheinungen, die mich interessieren und deswegen ist das, das sind so diese Eindrücke, die ich mitgenommen habe, halt auch, dass das, ich glaube, das ist 1,20 von Berlin entfernt und trotzdem werden da Wohnungen zum Teil abgerissen in Eisenhüttenstadt und sowas finde ich dann halt auch nochmal interessant und dann spielt Fußball teilweise sogar nur eine Nebenrolle, weil mich halt einfach interessiert, wie da, ja, wie lebt man da, wie ist das alles sozialisiert und ja, wie denken die Leute auch da? Weil das ist ja in jedem Teil von Deutschland dann immer noch mal ganz unterschiedlich.
Klar, und da hast du natürlich mit Eisenhüttenstadt eine besondere Stadt, die man schon, ohne zu nahe zu treten, aber natürlich zu den Verlierern der Wende zählt. Weil vor der Wende war klar, dort ja pulsiert, weil man im Prinzip sagt, dort kommen die Leute hin, die entsprechend dort arbeiten. Und danach war dann der Wegzug und das ist schon außerordentlich schwierig und diese Transformation, die ist eben in den Anfangsjahren überhaupt nicht gelungen, das muss man einfach sagen. Und umso schöner ist, was das dann trotzdem so Fußballleben da weitergelebt, weiter gepflegt wird und damit das eben nicht in Vergessenheit gerät. Und schön, dass du das im Prinzip dann auch ja über deinen Blog präsent machst, das finde ich ganz super. Und dass du natürlich auch eben nicht auf der Westseite bleibst, sondern auch eben kontinuierlich die Ostseite besuchst, aber darüber reden wir dann noch ganz kurz. Vielleicht also die beiden Bücher, wir haben zu beiden zum Blog und natürlich auch zu dem zweiten Buch und der Blog passt ja zum ersten Buch, haben wir 2 Podcast-Episoden gemacht, die verlinke ich natürlich selbstverständlich nochmal, aber was viel wertvoller als das Hören dieser Podcasts ist das Lesen des Buchs, kann ich wirklich, der Bücher, kann ich jeden ans Herz legen, zu eben hast du es ja schon gesagt, dass das den Fokus auf die jeweiligen Orte hat, aber das sind trotzdem eben nochmal ganz besondere Geschichten, die unabhängig von der EM so wunderbar sind. Deswegen auch die beiden Link findet ihr in den Sendungsnotizen. So, und warum habe ich nun Autor gesagt? Du hast jetzt das dritte Buch am Start und vielleicht was gemeinsam bei allen 3 Büchern ist, ist, dass du das RIT Verlag veröffentlichst. Und ich habe so das Gefühl, dort sind 2 zusammengekommen, die gut zusammenpassen, der Verlag und du, ihr kommt gut zurecht und die Zusammenarbeit läuft immer gut.
Ja, das kann ich definitiv so bestätigen. Wir sind auch inzwischen beim Du, Christian Becker heißt er und ich. Und ja, wir verstehen uns gut, unsere Frauen verstehen sich gut und dadurch, dass das ja ein Hobby ist, wie ich schon eingangs sagte, habe ich jetzt auch nicht den Druck, dass ich regelmäßig irgendwas liefern muss, aber wenn ich eine Idee habe, komme ich mit der Idee an, dann bereden wir das. Und bisher war da Christian immer sehr offen gegenüber diesen Ideen. Und ich hoffe, dass also im ersten Buch oder mit dem ersten Buch wurde es ja belohnt. Mit dem zweiten, denke ich, kann man auch zufrieden sein. Und jetzt hoffe ich eben, dass diese Offenheit für dieses dritte Buch, das eigentlich so ein bisschen mehr ein Katalog ist, also es ist A4-Format, hat so knapp 130 Seiten und es hat so ein Softcover oder Paperback, wie es heißt. Und nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, der möchte da ein Hardcover oder hat da ein Hardcover-Buch in den Händen. Also insofern, dass der Begriff des Buches ist dann so ein bisschen offener gehalten. Das sage ich nur der Vollständigkeit halber dazu. Und das ist jetzt Nummer 3 und ich denke, dass das an die Erfolge der ersten beiden Bücher anknüpft.
Da bin ich mir ziemlich sicher, weil das eben ein ganz neues Buch und kein ganz besonderes ist. Und deswegen wollen wir das auch so ein bisschen versuchen vorzustellen. Vielleicht erstmal die Motivation. Was war der Anfang zu sagen, nachdem du, ja, also im Arete-Verlag gibt es ja auch die Reihe Fußballheimat, wo ich Thüringen beschreiben durfte und da spielen immer Orte eine gewisse Rolle. So, das passt zu deiner Deutschlandreise eben auch. Da spielen gewisse Orte, Locations, ja, Orte, wo irgendwas passiert ist. Es muss nicht immer ein Stadion sein, spielen da eine Rolle. So, ansonsten, wenn ich an den Arete-Verlag denke, sind es vor allem Fußballgeschichte. Also wenn ich nur den Bereich Fußball mir angucke oder eben dahingehend Vereinschroniken, Vereinshistorie. Dein Buch passt da nirgendwo in diese Schublade. So, wie kommt man darauf, so ein Buch in Richtung Sammlung von Gegenständen rund um den Fußball, wie kommt man darauf, das so zu machen? Also, als ich es gelesen habe oder durchgeblättert habe, fantastisch und die Bilder sprechen da auch eine Rolle, da kommt plötzlich Erinnerungen hoch. Aber im Leben wäre ich nicht auf die Idee gekommen, darüber ein Buch zu machen. Was ist da bei dir passiert?
Ja, erstmal freut mich, das zu hören, weil das ist so ein bisschen das Ziel des Buches. Ich habe vor etlichen Jahren, ich habe keine Ahnung mehr, wann das war, es kann schon bestimmt 10 Jahre her sein, habe ich durch Zufall im Internet ein Buch entdeckt, das heißt The Lost World of Football. Das ist in England herausgebracht worden oder in Großbritannien. Da gibt es noch weitere Serien, die heißen God, Not God, also auf gut Deutsch übersetzt hatte ich nicht. Und das Buch habe ich gesehen damals und dachte, Jesus, ist das geil. Das müsste es in Deutschland geben. Und ich hatte diesen Effekt, dass ich das gesehen habe und dachte, ach ja, das hatte ich auch. Und auch wenn das England war, da gibt es ja, oder aus England, oder Devotionalien aus England vorgestellt hat, dachte ich, ach ja, gut, okay. Hatte ich so ähnlich oder ach, das gab's auch, hätte ich gern gehabt. Oder ich habe dann gedacht, ach, wie geil ist das denn? Und dann recherchierst du mal, was das eigentlich für ein Teil ist. Und gibt sowas vielleicht noch bei eBay? Und das war fantastisch. Also man wurde wieder 8, 9, 10 Jahre alt und hat gedacht, ein unglaubliches Buch, sowas müsste es auch in Deutschland geben. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe festgestellt, dass es sowas in der Art nicht in Deutschland gibt. Und dann habe ich gesagt, dann musst du es selbst schreiben, weil ich sammle diese Devotionalien, also alles, was in diesem Buch drin ist, das ist aus meinem Besitz.
Quatsch. Und alles?
Alles.
Das ist ja unfassbar. Entschuldigung, ja. Ich habe es schon unterbrochen. Entschuldigung.
Kein Problem. Das Ding ist, also so ein paar Kleinigkeiten, also ein Bruchteil habe ich davon auch schon wieder verkauft, aber das sind wirklich nur ein paar Sachen. Und das ging einfach damit los, dass man, als ich Kind war und war im Stadion, dann hat man halt ja mal eine Mütze bekommen oder einen Schal. Damals gab es ja noch diese fliegenden Händler. Das war nicht so organisiert wie heute. Also mein Verein ist der 1. FC Köln und wenn ich dann auswärts mal bei einem Spiel bin, dann hat der 1. FC Köln da halt auch so einen, ich sag mal, Imbisswagen großen Stand, wo es halt Sachen zu verkaufen gibt. Und früher waren das so fliegende Händler, da gab es halt alles. Also da gab es dann vom Bochum über Bayern bis Nürnberg zu Köln und Bremen gab es halt alles an einem Stand. Oder da standen Männer, die hatten dann halt ihre Stände, also nicht mal in so einem Wagen, sondern so ein bisschen unprofessioneller. Ich glaube, damals vermutlich alles mit großer Verletzung der Lizenzrechte, weil
das viele Sachen interessierte da, glaube ich, überhaupt keinen, ne?
Genau, es interessierte damals, ist auch eine hochinteressante Geschichte, können wir vielleicht auch noch zukommen. Ja, und damals habe ich dann halt schon immer, also ich kann mich von so Sachen halt nicht trennen. Es gibt Leute, die sind da rigoroser, oder von meinem Kumpel, der hatte damals, ist Bayern-Fan, hatte ein Commodore-Trikot und die Mutter hat das irgendwann mal in Altkleider gegeben.
Ach, und, du grüne Neune.
Ja, das. Ja. Und mein erstes Köln-Samsung-Trikot, das hat einen ganz exponierten Platz. Also das würde ich niemals hergeben. Niemals. Könnte passieren, was wolle. Und von daher, damit ging es dann mit der Sammelleidenschaft schon im Kindesalter los. Und dann kam halt irgendwann das Internet und dann hat man das ein oder andere noch entdeckt, was es noch so gibt. Und das wurde halt immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und so war eigentlich die Grundlage für dieses Buch schon mehr oder weniger da. Das heißt, die Objekte gab es schon. Und dann ist das die Verbindung zu den Orten. Oder da gibt es diese Verbindung eben auch zu den Orten. Also bei den Orten ist es ja so, ich fahre ja nicht zum Stadion, mache ein paar Fotos und fahre wieder zurück, sondern mich interessiert ja die Geschichte des Stadions. Oder gibt es irgendeinen Menschen, der eine bestimmte Geschichte mit diesem Stadion verbindet? Oder gibt es das eine Spiel, jetzt als Beispiel mit der Grotenburg-Kampfbahn und diesem legendären 7:3 gegen Dresden? Gibt es dieses eine Spiel, wo man nochmal irgendwie so ein bisschen recherchieren kann und so? Und so ist das halt bei diesen Sammelobjekten genauso. Also das ist, nicht jedes Sammelobjekt hat so eine unglaubliche Geschichte. Und das ist dann so ein bisschen auch das Ding im Buch. Wenn es eine Geschichte gibt, habe ich versucht, die rauszufinden. Aber es gibt halt auch Objekte, da ist zum Beispiel, da weiß ich nicht mal, von welcher Firma diese Geschichte oder dieser Artikel ist. Und dann kann man natürlich, fällt es wahnsinnig schwer, dann nachzuforschen. Dann gibt's aber auch Experten auf dem Gebiet. Hagen Leopold ist so der Memorabilia-Experte in Deutschland. Also der erkennt auch Fälschungen und ist da der Experte. Dann hat man Kontakte zu solchen Leuten. Helmut Fischer von Puma, der ist da Archivar. Auch einer, der kann Geschichten erzählen ohne Ende. Das sind alles so, wie ich finde, super tolle Menschen, weil die A, ihr Wissen teilen. Und weil die das und diese Geschichten dann halt oftmals preisgeben, beide sind halt in dem Buch auch drin und werden da zitiert. Und wenn es diese Geschichten nicht gab, also wenn ich zu einem Artikel nichts rausgefunden habe, dann habe ich das versucht, so ein bisschen mit einer Art Storytelling einzubinden. Das heißt, ich habe so ein bisschen davon erzählt, wie es bei mir mit dem Fußball losging. Und das ist auch so dieses große Ziel des Buches, deutlich zu machen, wenn man, so wie ich kam jetzt aus Nordhessen, also 50 Kilometer südlich vom Kassel, da ist mit Fußball erstmal gar nichts. Hessen-Kassel hat in den 80ern zwar mal zweite Liga gespielt und war kurz vorm Aufstieg in die erste Liga, aber kurze Zeit später waren sie dann auch schon wieder in der Fußball-Oberliga und ein bisschen später waren sie insolvent. Und das ist ein bisschen das Ziel des Buches, zu sagen, wie wird man eigentlich Fußballfan und so verliebt sich in diesen Sport, obwohl man auf gut Deutsch am Arsch der Welt wohnt und eben nicht jeden Tag oder jedes Wochenende ins Stadion gehen kann, wie das zum Beispiel ich habe Freunde im Ruhrgebiet, die hatten ja halt die Auswahl, selbst wenn die neutral waren, also einer ist Bremen-Fan, der ist dann halt einmal nach Gelsenkirchen gefahren und einmal nach Dortmund und nach Köln war es auch nur eine Stunde. Und für mich waren das halt jedes Mal 2-3 Stunden. Das hat man ja mit 8-9 Jahren hat man sich ja noch nicht in den Zug gesetzt und hat das dann gemacht. Das haben wir dann halt erst später gemacht, mit 15, 16. Und das ist so ein bisschen das Ziel des Buches, zu zeigen, wie wird man Fan oder Fußballfan, wenn man so ein bisschen jetzt nicht mittendrin wohnt. Und welchen Anteil hatten da dran solche Devotionalien und wie wurden wir so ein bisschen auch, ich sag mal, vom Kapitalismus und vom Konsum verführt? Und dann gab's da auf einmal Paninis und da gab's Bildchen im Duplo und da im Hanuta und da gab's noch Bildchen unter einer Cola-Flasche. Ja, und das soll das Buch eben erzählen.
Und das tut's auf eine ganz besondere Art und Weise. Du schreibst auch, dass du, während du als Kind Fußball besucht hast, offensichtlich akribisch die Niederlagen deiner Mannschaft so festgehalten hast, dass die Geschichte, die kannte ich tatsächlich noch nicht. Aber das heißt, so ein bisschen an Dokumentation warst du schon immer begeistert und letztendlich schließt sich da im Prinzip dieses Buch. Das passt ja irgendwie wie perfekt dazu, finde ich.
Ja, also man muss A dazu sagen, ich konnte nur Niederlagen dokumentieren, weil wir doch immer verloren haben. Also wir waren jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Und also ich habe das halt als Aufmacher genommen, diese Geschichte. Jetzt kennen das natürlich jetzt die Hörerinnen und Hörer noch nicht. Also ich habe die ersten Spiele habe ich halt in so einem kleinen rot-schwarzen Buch, das es in jedem Supermarkt zu kaufen gibt, habe ich halt immer aufgeschrieben, wie wir halt gespielt haben. Und das waren halt in der Regel Niederlagen. Und das habe ich halt als Aufmacher genommen. Aber was das eben zeigen will, ich kenne das heute ganz oft auch so von meinen Schülerinnen und Schülern, wenn was nicht klappt, wird die Flinte ziemlich leicht ins Korn geworfen. Und das ist damals schon irgendwie faszinierend gewesen. Also wir haben wirklich jede Woche da den Eimer voll bekommen und haben wieder und wieder verloren. Und trotzdem ist man wieder jeden Tag, das war ja noch damals so, ist man auf dem Ransen in die Ecke, auf dem Sportplatz gegangen. Hausaufgaben wurden erst morgens in der Schule gemacht, die wurden dann abgeschrieben. Ist auch übrigens der Grund, warum ich heute keine aufgebe oder einer von vielen Gründen, warum ich keine Hausaufgaben aufgebe. Und dann gab es halt immer nur Fußball und trotzdem, man hat sich davon irgendwie nicht unterbringen lassen, weil man so heiß da drauf war. Man hat es im Fernsehen gesehen, man hat in Büchern, ich komme jetzt aus dem Arbeiterhaushalt, da gab es nicht viele Bücher, aber ich habe ein Fußballlexikon zu Weihnachten geschenkt bekommen, 1989. Das war für mich der heilige Gral, was man da alles lesen konnte, was man sehen konnte, dass man auf einmal wusste, VfB oder was weiß ich, VfL, was diese Abkürzungen überhaupt bedeuten, das wusste man mit 8, 9 Jahren oder ich wusste es damals noch nicht. Und auf einmal hatte man so ganz viele, viele Antworten, um jetzt nochmal zurückzukommen auf dieses rot-schwarze Buch. Insofern, so der ganz große Dokumentar war ich da eigentlich gar nicht, weil nach 16 Spielen hat das Ganze auch wieder aufgehört. Aber ich fand einfach diese Geschichte ganz gut, dass man halt vom Fußball nicht abgelassen hat, obwohl man völlig erfolglos war.
Es fallen bei diesem Buch zwei Dinge auf. Das eine ist die Gestaltung, die so ein bisschen erinnert, so ein bisschen, ja, natürlich passt das nicht ganz, weil doch mehr Texte drin sind, aber trotzdem, du hast ja auch beschrieben, dass es eben kein Hardcover ist, passt so ein bisschen in die Kataloge, die wir aus dieser Zeit kennt, und die Typografie passt sich zum Fußball an. Ist das etwas, was von Seiten des Arité-Verlages vorgeschlagen wurde, oder ist das etwas, was direkt von dir auch gesagt, so will ich das gestaltet haben, sowohl was die Aufmachung angeht, als auch was die Schrift angeht?
Das war so ein Gemeinschaftsprozess, würde ich sagen. Also das Design hat dann letztendlich umgesetzt Katrin Ramp. Das ist die Grafikerin oder Designerin, will ich jetzt nichts Falsches sagen, die Christian dann immer engagiert. Ich habe aber das Buch, dieses The Lost World of Football, habe ich da halt in den Raum geworfen und habe gesagt, also wenn man das macht, dann muss man es auch, glaube ich, so machen. Also A, weil es das in der Art und Weise noch nicht in Deutschland gibt. Und ich glaube, bei dem Buch gibt es wenig Grauzone. Entweder man sagt, das ist einem viel zu voll und man findet das total beschissen. Oder man sagt, das ist wie ein Wimmelbild. Man entdeckt permanent immer irgendwo was Neues. Und dann findet man das gerade richtig geil. Und ich finde, das ist so eine Gratwanderung. Dafür muss man sich bewusst entscheiden. Aber ich finde, wir haben uns dafür bewusst entschieden. Und ich finde, es ist super geworden und genauso, wie ich wollte. Bezüglich der Schrift habe ich halt auch meine Vorstellung gehabt und habe dann im Internet gesucht. Christoph Köberlin ist einer der Font-Designer schlechthin in Deutschland. Und der hat auch ganz viele Rückennummern gestaltet. Ich glaube zum Beispiel die von Mainz 05, also wenn man den Namen mal googelt, dann findet man da eine ganze Menge. Und dann gibt es diese Libero-Schriftart, heißt die. Das ist so diese Rücknummern, die man klassischerweise aus den 80ern kennt mit diesem Schatten. Und dann habe ich gedacht, wie geil wäre das denn, wenn es das als Schrift gäbe und nicht nur oder für die Buchstaben und nicht nur für die Zahlen. Und dann habe ich so ein bisschen rumgesucht und habe dann bei ihm auf der Seite tatsächlich den Ansatz gefunden, dass er das gerade verfolgt, aber noch nicht fertiggestellt hätte. Und dann dachte ich, oh je, wenn ich dem schreibe und sowas, dann kostet das bestimmt schon wieder und du hast eigentlich keine Chance da drauf. Und dann war der super kooperativ. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich da...
Nicht so viel Details. Wenn ihr gut zusammengekommen seid, ist doch alles super.
Ja, genau. Also wir sind gut zusammengekommen. Und er hat das dann extra für uns fertig gemacht und ich finde, es passt perfekt. Ich bin da, es ist für mich die Schriftart zu diesem Katalog. Er ist super zufrieden, er findet es auch total gelungen. Und den beiden, muss man da sagen, also einmal Katrin Ramp, die das gestaltet hat, und dann Christoph mit den Font-Design, sag ich mal, wenn das jetzt der Fachausdruck sein sollte, das passt perfekt dazu in meinem Ermessen. Und da möchte ich beiden an der Stelle nochmal danken, weil das genau das ist, was dieses Buch in meinem Ermessen gebraucht hat.
Das ist wirklich ganz toll, dass du das machst, weil ich glaube tatsächlich, dass da unglaublich viel Arbeit im Freistellen und so weiter, also dass das viel Arbeit war, gerade bei diesen kleinen Artikeln. Und ja, das ist irgendwie ganz toll gelungen. Ich habe so diese Buttons, so die, wo dann plötzlich auch mal so eine Rückseite zu sehen ist, wie alt das schon ist. Und irgendwie, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Also auch, das ist schön, dass du das nochmal sagst. Also sowohl die Texte als eben auch die Gestaltung, die machen das Buch zu etwas ganz Besonderem. Und die Krönung ist dann eben noch die entsprechende Libero-Schriftart. Ganz, also wirklich ganz wunderbar, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich verdiene nichts am Buchverkauf, will ich auch nicht, aber ich will euch einfach wirklich, als ich das mir angucken durfte, es ist einfach ganz wunderbar und da kommt sofort Nostalgie. Klar ist der Schwerpunkt so im Bereich Bundesliga, aber du hast eben auch den Osten mitgenommen. Da bin ich dir auch sehr, sehr dankbar. Und da kommen natürlich automatisch auch Erinnerungen an diese Zeit. Du hast schon gesagt, dass fast alles, oder ich habe fast alles von dir irgendwie kommt, aber du hast ja auch eben Recherche betrieben zu den einzelnen Artikeln. Gibt es irgendwie etwas, was besonders schwierig war herauszufinden, was einen sehr langen Weg gemacht haben, oder irgendwelche besonderen Ereignisse rund um die Recherche, um zu den einzelnen Geschichten zu kommen, die du dort eben dann drumherum auch berichtest?
Was, glaube ich, jetzt letzten Endes am längsten gedauert hat, war so ein bisschen die Geschichte der Stuko-Tabellen. Die sind wahnsinnig begehrt im Internet und mittlerweile werden da vierstellige Beträge für bezahlt. Ich habe da dankbarerweise zu einer Zeit zugeschlagen, als das noch nicht so war. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft ich bei denen angefragt habe. Und da braucht man halt auch so eine gewisse, ja, ich glaube, ein bisschen stur muss man sein und braucht auch eine gewisse Hartnäckigkeit. Und dann habe ich halt immer mal wieder nachgefragt und habe immer mal wieder verschiedene Absagen bekommen und da gäbe es keinen mehr, der da noch irgendeine Information teilen könnte, sagte man mir immer wieder. Und dann dachte ich, also man muss dazu sagen, kurzen Exkurs, ich habe letzten Endes, glaube ich, meinen ersten Text für das Buch geschrieben 2018 und dann lag das relativ lange halt auch brach, weil ich mich auf diese anderen Buchprojekte konzentriert habe. Und ich habe dann immer mal wieder angefragt und dachte, okay, so jetzt wird das Buch tatsächlich auch erscheinen, dann fragst du noch einmal nach, der Vollständigkeit halber. Und dann hatte ich da tatsächlich das Glück, dass das Bares für Rares kurz vorher angefragt hatte und das haben sie dann zum Anlass genommen, das Ganze nochmal zu recherchieren. Und der Seniorchef hat dann so ein paar Informationen rausgeholt, die ganz interessant waren, und das habe ich dann halt in dem Buch aufgeschrieben. Und ich kenne so ein paar Sammler, die sind total verrückt nach diesen Tabellen, und das ist, glaube ich, so das, was mit am längsten gedauert hat. Was ich aber auch noch gut finde oder erwähnenswert finde, sind so ein paar Randgeschichten. Also so ein paar Geschichten habe ich versucht aufzugreifen, die jeder irgendwie kennt, aber die sich jetzt nicht, oder die lassen sich in dem Sinne verallgemeinern. Was ich jetzt damit meine, wir haben zum Beispiel bei uns im Landstrich jemanden, also in Nordhessen, gab es Bernd Noll, und zu der Zeit, als es noch kein Internet gab, da war das der Fußballer. Wir hatten so einen Dorfverein, ESV Hönebach hieß der hat dann bis in der vierten Liga gespielt. Die haben dann auch irgendwann von der Grenzöffnung profitiert, dann halt nach der Wende, und haben dann da auch nochmal gute Spieler, unter anderem von Karl Jivera Tiefenort, bekommen. Das hat die dann nochmal so richtig rund gemacht, diese Mannschaft. Aber Bernd Noll, da hörte man immer nur, oh, das ist so ein, der hat Angebote von Hessen Kassel und hat Angebot von Eintracht Frankfurt, aber zu Frankfurt durfte er nicht, weil sein Vater ihn sonst enterbt hätte, und der war Vorsitzender. Und dann dachte ich halt auch, was ist denn eigentlich, weil das kennt ja jeder, ne? Entweder jeder kennt irgendjemanden so aus seiner Jugend, der eigentlich viel besser war und auch viel besser war als jeder Weltmeister. Und da dachte ich, okay, die Geschichte kennt jeder, was ist denn eigentlich an so einer Geschichte dran? Und dann habe ich Bernd Noll angerufen und der hat mir dann halt berichtet, dass er zum Beispiel von Frankfurt nie ein Angebot hatte und dass sein Vater zwar erster Vorsitzender war, sich aber eigentlich gar nicht für Fußball so richtig interessierte, sondern halt Vorsitzender war, weil er bei der Bahn im Büro arbeitete und damals halt damit für fähig gehalten wurde, Schreibkram zu erledigen. Und da dachte ich, das sind so Geschichten, die irgendwie auch ganz gut dahin passen. Also das Kapitel heißt Alles aus der Kneipe und solche Legenden wurden bei uns halt früher in der Dorfkneipe erzählt. Dann hat man sie mitgenommen in die Schule. In der Schule hat dann auch nochmal jemand einen anderen Teil dieser Geschichte aus seiner Kneipe dann halt gehört, aus seiner Dorfkneipe, wo man halt früher mit dem Opa hingegangen ist. Und so ergeben sich solche Geschichten dann halt auch. Und ja, so eine Geschichte, dann gibt es zum Beispiel noch eine von Eduard Lange, der wohnt praktischerweise 10 Minuten von mir entfernt. Das ist aber ein reiner Zufall. Der war zum Beispiel bei der WM 1970 in Mexiko und hat damals bei einem Gewinnspiel an der Tankstelle mitgemacht. Und ja, dann habe ich halt das Ganze, also hole ich jetzt noch kurz aus, die Werbespots gibt's noch bei YouTube, da kommt dann Beckenbauer auch ins Bild gelaufen, man sieht auf Tafeln, wer gewonnen hat und da steht dann zum Beispiel E. Lang Freudenthal. Also ich habe dann bei, Müller in Hamburg habe ich nicht angerufen, aber ich habe mir mal einen Samstag genommen und habe dann alle angerufen, wo ich dachte, okay, die kommen aus kleinen Käffern, vielleicht leben die noch, das muss man auch dazu sagen. Ja, 1970, Eduard Lang war zum Beispiel damals 19 Jahre alt und da habe ich halt Glück gehabt und das war irgendwie auch eine ganz rührende Geschichte, weil bei manchen Leuten, da hat man gemerkt, die haben sich gefreut, dass einfach mal wieder jemand anruft und mit ihnen redet und bei Eduard Lang habe ich einfach einen Glückstreffer gelandet, dass der 10 Minuten entfernt wohnt und dann halt erstmal erzählt hat, wie das damals in Mexiko war.
Wunderbar. Und dass du die Geschichten auch für uns aufschreibst. Gibt's denn auch, du hast ja gesagt, du hast eben eine Sammelleidenschaft. Gibt's auch Sachen, die dann irgendwie zu viel waren fürs Buch, die draußen bleiben mussten?
Ja, man muss dazu sagen, wie du schon richtig sagtest, die ganzen Bilder mussten freigestellt werden. Und ich habe zwar die Fotos gemacht, aber ich habe nicht die Freistellung gemacht. Das hat halt Katrin gemacht. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, dann ist das Buch ist jetzt die Hälfte von dem, was fotografiert wurde. Also wir haben uns jetzt erstmal dafür entschieden zu gucken, wie funktioniert das? Läuft das gut? Finden das die Leute gut? Wird das gekauft? Und wenn es gut läuft, dann kommt noch Band 2 raus und die Texte für Band 2 geschrieben, die Fotos für Band 2 sind gemacht. Katrin müsste zwar nochmal alles freistellen, was ihr sicherlich keine gute Nachricht ist, runter ins Allgäu, wo sie wohnt, da wird sie sicherlich eine Panikattacke bekommen. Aber unabhängig davon, also das ist, und man muss auch so ein bisschen dazu sagen, nicht alles ist sicherlich auch wert, abgedruckt zu werden, würde ich jetzt mal so sagen. Also es ist jetzt noch nicht, das, was da drin ist nicht alles von der Sammlung. Also es gibt quasi nochmal die gleiche Menge und dann gibt es nochmal ein paar Sachen, die gar nicht fotografiert wurden. Aber das muss ich auch noch sagen, also Band 2 ist jetzt hier nicht wie bei allen Filmen, wenn man immer weiß, Teil 1 war gut, Teil 2 kannst du vergessen. Wir haben schon so rausgesucht oder ich habe das schon so ausgewählt, dass ich fand, die Themen waren gut und wenn es jetzt Band 2 gibt, dann wird er trotzdem auch richtig gut. Also im Band 2 wäre zum Beispiel die Kategorie Haus und Garten und da gibt's auch unglaublich geile Sachen. Also es ist ja so ein bisschen das Ding, heute kommen die Fanartikel so ein bisschen vom Band. Also was ich von Hamburg kriege, kriege ich auch von Dortmund und kriege ich auch von Köln. Jetzt mal abgesehen davon, dass Bayern halt natürlich noch mal mehr im Sortiment hat, weil sie halt einfach erfolgreicher sind und mehr Fans haben. Aber was weiß ich, zum Beispiel gibt so ein Seifenset von der WM 1978, das mit so einem Spielplan drauf und sowas. Das wäre dann halt in Band 2. Und das wäre wirklich sehr schade, wenn die Welt das nicht aussehen würde. Also von daher, das ist hier bei weitem nicht alles, was in diesem Katalog ist.
Okay, das heißt, kauft dieses Buch und ihr werdet belohnt, denn das die zweite, nicht Episode, sondern die zweite Auflage, nee, nicht Auflage ist auch nicht richtig, den zweite Teil wird veröffentlicht. Also das ist doch Motivation genug. Bin mir ziemlich sicher, dass euch das allen ebenfalls gefällt. Wenn man so das ganze Buch, gibt es eigentlich so eine zentrale Botschaft, die das Buch vermittelt aus deiner Sicht?
Die eine Botschaft ist, dass es früher geileres Zeug gab als heute. Und die andere ist so ein bisschen, ja, also es ist, das muss man so ein bisschen dazu sagen. Ich glaube, es sind 120 Seiten, ist es eine Reminiszenz an die alte Zeit und auf die, in den letzten 2, 3 Seiten habe ich auch nochmal relativiert, dass jetzt früher auch nicht alles besser war. Also, was weiß ich, wenn zum Beispiel Hillsborough denken oder an Sexismus, Rechtsradikalismus im Stadion und solche Geschichten. Also war jetzt früher nicht alles besser. Aber was die reinen Artikel angeht, war das, soll schon deutlich werden, dass wir da irgendwie in einer Zeit aufgewachsen sind, wo der Fußball sicherlich noch anders war und irgendwie auch ziemlich cool.
Und wesentlich vom Wochenendticket der Deutschen Bahn geprägt wurde diese Zeit.
Genau.
Klar, ein Podcast, der aus Thüringen kommt, der guckt natürlich gerade so ein bisschen auf die DDR-Artikel. Das war ein bisschen anders bei uns. Also er war immer auf den Weg zum Stadion, war links und rechts, gab es dann eben so Programmhefttausch und solche Sachen, so wirkliche Fanartikel. Ja, du hattest so Aufnäher, klar, für die Kutten gehabt. Die so produzierte Fanschals kann ich mich überhaupt nicht, die gab es auch nicht. Also die hat Oma gestrickt, da gab es nichts Produziertes. Und natürlich gucke ich so auf den Bereich als erstes, habe ich mir das angeguckt. Wenn du das jetzt so, was du so hast und was du so siehst, siehst du Parallelen so zwischen diesen DDR- und BRD-Sachen? Siehst du Unterschiede oder was ist dir da so aufgefallen?
Also, gar nicht, keine leichte Frage. Es gab, wenn ich das soweit beurteilen kann, und ich habe ja jetzt da so einige Quellen, die ich hatte, angezapft. Ich glaube, es gab dann halt schon deutlich weniger Sachen in der DDR, was natürlich logisch ist aufgrund des anderen Systems und aufgrund der Planwirtschaft. Dann hatte zum Beispiel, was ich bis dahin ehrlicherweise auch nicht wusste, dass es in der DDR oder in der ehemaligen DDR eben diesen Papiermangel gab. Das wusste ich auch nicht. Und dann sagte mir zum Beispiel Sturmi, das ist so, betreibt ein DDR-Fußballmuseum in Muldestausee. Der sagte mir zum Beispiel, dass ein Großteil der Fanartikel auch in der DDR produziert wurde, also vom Westartikeln in der DDR produziert wurde. Und wenn man da mal so ein bisschen recherchiert, dann gibt es auch einen Spiegelartikel, der das Ganze nochmal bestätigt. Aber dass es da Parallelen gab, also für mich, was jetzt eben nicht mit drin ist im Katalog, das sind diese Nadeln, die relativ, ja, ich habe da einfach, also A, die gibt's wie Sand am Meer und die Dinger machen mich irgendwie nicht so richtig glücklich, bin ich ganz ehrlich. Das ist aber unabhängig davon, ob das West- oder Ostvereine sind. Und ansonsten bestand so das, was ich jetzt herausgefunden habe, die Sammelleidenschaft in der DDR damals, insbesondere aus Gläsern, die es halt auch auf dem Rummel gab, das einerseits. Und dann halt gab es relativ viele Wimpel. Und Stadionprogramme ist ja jetzt in dem Sinne, sind das ja keine Fanartikel, sondern das war ja quasi nochmal so ein, ja, wie soll man das sagen, eine andere Art von Devotionalien, ja.
Genau, die immer weniger auch werden, also das Stadionheft verschwindet ja zunehmend auch von den Plätzen. Du hast auch das Thema Eintrittskarte angesprochen, beziehungsweise zitiert. Ja, da geht schon ein bisschen was verloren. Das Internet und unsere Art und Weise verändert da so ein bisschen was. Und zwangsläufig so ein bisschen entsteht da eine Traurigkeit und sagt, das verändert sich nicht zum Guten. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen pauschal und verklärend, denn natürlich hilft uns das Internet auch, Kontakte herzustellen und Sachen, an die wir sonst gar nicht rankommen würden, die damit vielleicht auch verschwunden wären. Wie siehst du das so ein bisschen?
Ja, das muss man halt immer von zwei Seiten betrachten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das digitale Ticket nehmen, also betrifft ja auch Eintrittskarten, dann ist das natürlich umweltschonender, weil die Dinger werden nicht weggeworfen. Es muss jetzt kein Papier hergestellt werden und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, ich habe die halt bei mir immer auf so eine Pappe geklebt, als ich noch ein Kind war. Also die Rückseite von so einem Zeichenblock halt, den man noch kennt im A3-Format. Und das Ding habe ich halt heute auch noch. Und das sind halt immer schöne Erinnerungen. Also das Ganze ist halt einfach, ja, oder hat ein Für und Wider für mich. Aber ja, auch die Eintrittskarten haben ja irgendwie nicht mehr so diesen Flair, den die früher hatten. Also jetzt druckt man die Dinger teilweise aus. Wenn man denn welche bekommt, dann sehen die jetzt auch nicht mehr so herzzerreißend aus wie früher. Da gab es halt zwei Druckereien. Eine war bei mir in der Nähe, das war Haubold in Eschwege und eine war in Waldfischbach. Namen gerade vergessen. Ja, das ist so in der Pfalz oder in der Eifel. Entschuldigung, Rheinland-Pfalz sage ich jetzt mal. Ein bisschen pauschal. Und jetzt komme ich gerade wirklich nicht auf den Namen. Ist egal. Naja, und von daher, also ich hätte ohne Internet niemals diese Sammlung so zusammentragen können. Das ist halt aufhörlich klar. Bei uns sind die Flohmärkte, also der wir sind jetzt nicht so Hardcore-Flohmarktgänger, aber wir haben einen immer direkt vor der Tür beispielsweise und wenn sich was anbietet, dann gehen wir da mal hin, um eine Sonntagsbeschäftigung zu haben. Aber da findet man halt jetzt nicht so viele Sachen natürlich wie im Internet, wo man dann halt auch nochmal gezielter suchen kann. Und Sachen vom 1. FC Köln, die jetzt meine Sammlung schon zu einem großen Teil ausmachen, die finde ich halt hier in der Gegend so gut wie überhaupt nicht. Also da habe ich jetzt in, was weiß ich, wie lange, 15 Jahren oder was weiß ich, habe ich da mal hier auf dem Flohmarkt vor der Haustür eine Uhr gefunden. So eine Armbanduhr aus den 90ern, die kriege ich im Internet aber halt auch locker. Also von daher, ja, wie alles, ne, zwei Seiten der Medaille.
So ist das wohl. Ja, ich verlinke all das, also auf der Internetseite des Arete Verlag. Ihr könnt das Buch bei jedem Buchhändler bestellen, auf allen Internetplattformen. Wir würden uns natürlich immer freuen. Ihr geht zu eurem Buchhändler, gerade vor der Weihnachtszeit. Ich glaube, jeder Fußballfan ist wirklich begeistert, was er dort findet. Der Begriff Wimmelbild passt eigentlich ganz gut. Man entdeckt überall was ganz Besonderes und dann eben noch die Geschichten dazu. Ja, ich würde sagen, es ist ein typisches Buch von Sascha. Also das ist wirklich was ganz Besonderes. Und dir gelingt das immer wieder, den Fußball von einer besonderen Seite zu zeigen. Du hast ja nun die beiden Bücher und es hat da eben auch Lesung gegeben. Nun weiß ich nicht, denkst du, es wird zu diesem Buch auch Lesung geben? Weil eigentlich ist so, könnte es so ein bisschen schwierig auch werden, oder?
Aufgrund der Artikel meinst du?
Ja,
Also weil es ja ein Stück weit auch ein Bilderbuch ist.
Genau.
Ja, also für mich und also erstmal danke für die lobenden Worte. Für mich ist das halt ein Hobby und das ist aber auch für die, die jetzt denken sollten, okay, er ist ein Lehrer, der hat viel Zeit und dann schreibt er halt einfach Bücher, weil er sonst nichts zu tun hat und keinen Bock auf Schule hat. Also so ist es bei Weitem nicht. Ich habe das Glück, intrinsisch sehr, sehr motiviert zu sein. Das heißt, alles, was ich mache in diesem Leben, mache ich halt wahnsinnig gern. Ich liebe diesen Lehrerberuf und ich liebe auch das Schreiben wahnsinnig gerne. Oder ich liebe das Schreiben wahnsinnig. Und zum Beispiel haben wir in der Schule auch, Entschuldigung jetzt für den Exkurs, hatten wir jetzt vor einem Jahr beispielsweise Wolfgang Seguin und Matthias Schipper da, um da Ost-West-Geschichte auf die Art und Weise deutlich zu machen. Und die haben wir eingeladen. Also ich bin ja kein demotivierter Lehrer, der froh ist, wenn um 13 Uhr das Bimmelchen geht, um dann Bücher schreiben zu können. Das ist mir aber wirklich wichtig, weil ich weiß, es gibt viele Vorurteile und manchmal sind sie ja auch durchaus zurecht. So, um jetzt auf die Frage zurückzukommen. Also es wird auch zu diesem Buch Lesungen geben, ganz einfach aus dem Grund, weil ich alles mitnehmen möchte, was es an positiven Eigenschaften von so einem Buch gibt. Also auch bei den Lesungen habe ich tolle Leute kennengelernt. Es ist für mich immer so ein bisschen auch eine Herausforderung in dem Sinne, weil man ja zu diesem Zeitpunkt dann halt auch liefern muss. Also es gibt dann eine Lesung und dann kannst du ja nicht auftreten wie der letzte Lude da. Und dann musst du ja auch vernünftig lesen, du musst präsent sein. Und da ich ja, wie wir von den letzten Podcasts schon wissen, immer Handball gespielt habe, und da hatte ich da diese Herausforderung jedes Wochenende, gewinnen und zu verlieren. Und das finde ich einerseits halt auch ganz gut, dass man noch so eine Herausforderung hat. Das ist für mich wichtig, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist einfach, dass das eine positive Nebenerscheinung ist, so eine Lesung zu haben. Und das möchte ich einfach mitnehmen. Ich habe jetzt noch keine Lesetermine geplant und werde auch mal gucken, was sich jetzt ergibt. Aber zum Beispiel gab es für das letzte Buch oder zu dem letzten Buch eine Lesung in Leipzig auf der Buchmesse. Und das war ein unvergessliches Erlebnis für mich, weil das einfach ein total schöner Abend war mit total netten Menschen. Und das ist einfach unheimlich beglückend und zufriedenstellend. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte auch schon eine Lesung in Essen, da waren 8 Mann da und ich kannte alle persönlich. Also das ist jetzt hier nicht eine durchgängige Erfolgsgeschichte, aber Ronald Reng, der ja nun zum Beispiel das Buch von oder über Robert Enke geschrieben hat, den hatten wir zum Beispiel im April in unserer Schule, den haben wir eingeladen, das war auch eine tolle Lesung. Und der hat halt auch gesagt, dass er halt auch schon vor ein paar Leuten gelesen hat, das ist halt so ein bisschen Teil des Spiels, aber ich verfolge jetzt ja auch nicht das Konzept irgendwie zu sagen, ich möchte da irgendwann, dass das Schreiben soll das Lehrerdasein ablösen oder sowas, sondern es macht halt einfach alles Spaß. Also das Schreiben macht Spaß, die Lesungen machen Spaß, das Lehrersein macht Spaß und dann nehme ich das halt auch gerne mit und treffe da Leute und habe halt, das ist für mich ein Privileg, dass ich da ein Hobby habe, wo ich vor Leuten vorlesen darf. Das ist für mich einfach was Großartiges und deswegen wird es auch Lesungen geben. Völlig wurscht, ob das vor 4 Leuten ist oder vor, ich sage jetzt mal, Konzerthallen werden wir voraussichtlich nicht füllen und das wird vermutlich auch nichts mehr werden in diesem Leben.
Du hast auch eine Lesung in Freiburg gehabt. Da hatte ich auch das Gefühl, dass das auch einen großen Rahmen war und sehr, sehr gut ankam.
Ja, das war für das erste Buch. Da habe ich, also wir kennen durch den Blog und durch das erste Buch Uwe Schellinger. Das ist der Archivar vom SC Freiburg und das ist auch ein super netter Typ, zu dem wir jetzt seitdem halt auch einen guten Kontakt haben. Und wenn wir so in Freiburg sind, also wir haben noch Freunde, die in Freiburg wohnen, dann besuchen wir ihn halt auch, das ist halt völlig klar. Und er hat das damals initiiert und seitdem ist da so ein Freundschaftsband schon entstanden, das kann man glaube ich schon sagen. Und das war damals, die hatten so eine Reihe SC-Geschichte oder sowas, ich kriege den genauen Namen nicht mehr hin und in dem Rahmen durfte ich es eben vorstellen, das war glaube ich so vor 40 Leuten oder sowas. Das ist jetzt gerade auch so die Maximalzahl. Also ich glaube, in Lübeck waren es auch so 40 bis 50, aber das finde ich, ich finde das schön und Freiburg war definitiv auch ein tolles Erlebnis.
Und das klingt doch wunderbar und deswegen sind wir gespannt auf die Lesereihe zum neuen Buch. Jeder, der Interesse hat, vielleicht rund um Fanprojekts, kann sich ja direkt an den Arete Verlag oder Sascha wenden, die Internetseite 11 km, die verlinke ich auf jeden Fall und die ist ja letztendlich auch sehr, sehr gut bekannt. Und damit kommen wir vielleicht zum Abschluss nochmal auf das, mit dem alles begann. Also dein Blog und was ja immer noch, also es hört ja nicht auf, sondern das wächst, die Präsenz im Internet und du reist weiter gemeinsam mit deiner Frau. Gibt es so ein paar Geschichten, die im letzten Jahr hinzugekommen sind. Ich glaube, ich habe dich in Rula einmal gelesen, dass du nun in Rula warst. Was hast du da für Eindrücke mitgenommen?
Ja, auch gar nicht, oder wieder, sagen wir es mal so, eine vielschichtige Antwort kommt jetzt wieder. Einerseits, man muss zusagen, dass der Blog jetzt so ein bisschen unter dem neuen Buch gelitten hat. Ich habe eigentlich immer das Ziel, 12 Orte pro Jahr zu veröffentlichen, das heißt einen pro Monat. Und das ist mir in diesem Jahr nicht gelungen. Also dafür gab es einfach viel zu viel links und rechts und manchmal. Also ich habe zwar Ferien, das ist schon richtig, aber darüber hinaus im Berufsalltag ist das manchmal gar nicht so leicht. Also wir haben nach wie vor, ich tippe mal, 150 bis 200 Orte schon besucht, die noch nicht in dem Blog auftauchen, weil sie noch nicht verschriftlicht wurden. Dann dauert es halt immer, Quellen zu suchen, Leute zu finden, das dann zu schreiben. Das dauert halt immer 1-2 Wochen und wenn man dann noch parallel dieses Buch macht und allein für die Fotos in der Zauber des heiligen Rasens gab es, ich glaube, das hat die ganzen Sommerferien gedauert, minus 2 Wochen Urlaub und nochmal darüber hinaus. Also allein die Fotos haben fast 2 Monate gedauert. Von daher hat das mit dem Blog in diesem Jahr etwas gelitten, das muss man so deutlich sagen. Nichtsdestotrotz haben wir eben Fußballreisen gemacht und was auch noch kommen wird, aber nicht im nächsten Jahr, sondern vermutlich in 2027, ist Fußball eine Deutschlandreise Teil 2. Das ist geplant mit dem Arete Verlag. Und was dann eben nicht sein soll, wie beim ersten Buch, ist, dass die meisten Artikel schon online waren, sondern es wird halt Artikel geben, die noch nicht eben im Blog zu finden sind. Das ist natürlich auch für den Verlag gut, weil sich dann das Buch voraussichtlich noch besser verkaufen wird. Und deshalb hinkt der Blog gerade so ein bisschen hinterher. Das letzte, wo wir jetzt waren, war das Günter-Volker-Stadion in Celle, wie ich auch finde, eine Perle. Aber so an neuen Orten habe ich, ja, da habe ich ein bisschen nachgelassen, das muss ich so ehrlich sagen. Aber ich denke, das Buch wird so ein bisschen entschädigen, das Neue und das jetzt Band 2 in Aussicht ist. Das ist insbesondere für die, denen Band 1 gefallen hat und das waren viele, weil ich da viel positive Resonanz bekommen habe. Deswegen hoffe ich, dass das so ein bisschen entschädigt. Aber wer das Ganze gerade kritisiert und sagt, der lässt gerade nach, dann könnte ich das auf gewisse Art und Weise verstehen. Die hätten schon irgendwo recht.
Also dort entsteht ein zweiter Teil und war dafür auch der Besuch in Rula gewesen?
Rula, also wenn ich ganz ehrlich bin, wir hatten dann am Samstag Bock, was zu machen, haben dann gesagt, okay, dann fahren wir nach Erfurt und dann sagte ich, okay, dann gibt's noch Rula und da war ich dann habe in deinem Buch quasi geblättert und habe gesagt, okay, was könnte noch? Und dann habe ich Rula gesehen und Rula hat natürlich auch wieder seine eigene Geschichte durch die Uhren und dann waren wir da in Rula. Ich glaube aber nicht, dass Rula es ins zweite Buch schaffen wird. Die haben ja, wenn ich das jetzt richtig aus der Erinnerung weiß, in der zweiten Liga gespielt, also in der DDR-Liga.
Ja. Ja.
Und dann nur relativ kurz. Marcel Wedow, der die Fußballzeitreise macht in Bad Taberz, der hat da auch gespielt. Also von daher hätte ich zwar einen direkten Kontakt, aber ich habe jetzt die finale Auswahl für Buch 2 noch nicht
getroffen. Okay, mir ist es nur aufgefallen und jetzt die Bilder zu Riese, also deswegen auf jeden Fall dem Instagram-Account kann man immer folgen, sind immer schöne Bilder und sieht mal so, wo du so rund um den Fußball unterwegs bist und wo es sich dann eben vielleicht auch mal lohnt, entsprechend hinzureisen. Ja, Sascha, damit dürften wir alles rund ums Buch, um die aktuelle Situation des Blogs und ja schon deine nächsten Projekte, nämlich Teil 2 von 2 wunderbaren Büchern besprochen haben. Gibt es zum Finale noch etwas, was wir vielleicht vergessen haben, was etwas untergegangen ist?
Nee, also erstmal nochmal möchte ich mich bedanken, dass ich wieder bei dir sein durfte. Was ich gerne immer erzähle, also du hast das ja jetzt, hast beide Bücher gelobt oder hast jetzt das dritte auch gelobt. Ich finde, was man einfach merkt, ist, dass es halt, also steckt halt immer viel Liebe drin. Ich bin keiner, der halt jetzt zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwas liefern muss, sondern ich möchte Bücher machen, die mir gefallen würden. Und ich würde jetzt niemals, wenn jetzt Christian sagt, du musst mal wieder was veröffentlichen und im Mai 2026 ist es höchste Eisenbahn, dann würde ich sagen, okay, dann bin ich halt raus aus der Verlosung. Und das ist jetzt letzten Endes so das, was du jetzt halt auch gesagt hast, dass du sagst, die Bücher sind alle immer toll geworden und es gelingt mir auf eine gute Art und Weise, das immer darzustellen. Dafür möchte ich mich bedanken. Das ist aber halt auch wirklich das Ziel des Ganzen, weil ich nichts schreibe, um einen monetären Gewinn daraus zu erzielen, sondern weil es mir halt einfach Spaß macht. Und das war so die erste Resonanz derer, die das Buch jetzt haben. Die haben gesagt, ich bin wieder Kind geworden. Und das habe ich ganz oft gehört von Leuten, völlig unabhängig voneinander, ob die aus dem Osten der Republik kamen, aus dem Westen, aus dem Norden oder aus dem Süden. Und das ist das Ziel. Und ich hoffe, dass das diesem Buch gelingt. Und jeder, der das jetzt hört, der darf mir auch gerne schreiben. Die Adresse gibt es ja dann auf 11 Kilometer, ob ihm das gefallen hat oder nicht, und darf auch Anmerkungen machen, wie es vielleicht besser gelingen könnte. Nur als Beispiel bei Fußball eine Deutschlandreise Teil 1 zum Beispiel gab es die Kritik, dass zu wenig Ostorte dabei sind, und dann habe ich es mir einfach mal das Inhaltsverzeichnis angeguckt und habe gedacht, okay, das ist eine Kritik, die man nachvollziehen kann. Und wir leben ja dankbarerweise in einer Demokratie und haben die Meinungsfreiheit. Und wenn jemand da Verbesserungsvorschläge hat, aber natürlich auch, wenn er sagt, er findet das so super, wie es ist, der darf mir immer gerne schreiben. Das würde mich freuen. Ich finde, diese Kontakte, die dadurch entstehen, sind einfach super.
Vielen Dank, Sascha. Du wirst unter vielen Weihnachtsbaum für viel Emotionen und Freude sorgen, da bin ich mir ziemlich sicher, und auch unabhängig von Weihnachten, all diejenigen, die ein gutes und besonderes Fußballbuch suchen, sind hier an der richtigen Stelle. Vielen Dank, dass du uns dein neues Buch vorgestellt hast, und ich freue mich auf unseren vierten gemeinsamen Podcast, vielleicht in einem Jahr wieder. Vielen Dank, Sascha.
Ich habe vielmals zu danken. Dankeschön.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.